Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast über Fantasy Lab, Lab im Generellen oder auch anderen Themen, die mit Lab irgendwie zu tun haben. Wir haben heute so ein Thema, was mit Lab zu tun hat, mit Fantasy Lab auch, aber auch vielleicht mit anderen Lab-Formen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig. Ich habe einen tollen Co-Host. Hallo Alex.
Hallo Tom.
Und wir haben einen tollen Gast. Jeremias. Hallo Jeremias.
Hallihallo.
Hallo.
Jo, ich fange direkt mal an. Jeremias, wie bist du zum Lab gekommen? Ich würde es gern wissen.
Ich war, als ich 16 Jahre alt war, auf einer Freizeit von meinem Bogenschießverein und da waren Leute, die haben so Pen and Paper gespielt. Da habe ich mitgemacht, das fand ich irgendwie drin ganz toll. Und dann haben die mich kurze Zeit danach mitgeschleppt zum Vampire Life. Damit habe ich angefangen, so 99 rum. Und das fand ich irgendwie ein bisschen spooky, aber auch interessant. Und ein halbes Jahr später haben wir dann so unsere ersten Pen and Paper Runde, geht in den Wald und verkleidet sich so, Experimente gemacht. Der coolste war der, der bei der Schatzkammer in Köln ein Schwert gekauft hatte. Das war der das war der Paladin. Ja, genau. Und ja, Okay. Zwei Jahre später habe ich mit dem Studium angefangen und dann bin ich richtig eingestiegen.
Vor 2000, nach 2000?
Richtig eingestiegen, sag ich immer, bin ich mit 2002 mit dem Drachenfest und dann mit dem Engonien e.V., in dem ich eingetreten bin.
Okay, gut. Unser Thema heute ist Sicherheitsmechanismen auf LARP und die konkrete Umsetzung. Also hauptsächlich geht es um die konkrete Umsetzung. Wie macht ihr das auf Con? Wie können Orgas, die das interessiert, das vielleicht für sich adaptieren? Wie habt ihr angefangen? Welche Grundgedanken waren da, um es bei euch umzusetzen? Wie waren die ersten Failures vielleicht, also die ersten Fehler vielleicht, die passiert sind? Ja, ich bin ultra gespannt, Alex.
Holt doch mal eine kleine Alex ab. Fangen wir doch mal bei Null an. Ich bräuchte für mich auch erstmal eine Erklärung. Was meinst du mit Sicherheitsmechanismen?
Also Sicherheitsmechanismen gibt's ja sowohl für die körperliche als auch für die seelische Befindlichkeit. Die körperliche Befindlichkeit, das kennen wir alle, das ist der Sunny auf dem Con, das ist vielleicht bei größeren Veranstaltungen dann Malteser, der K oder wer auch immer sich da hinstellt und dann mehr oder weniger groß auffährt. Das ist auch sichtbar für die meisten Leute. Aber die Sicherheitsmechanismen, wenn wir heute über die reden, geht es ganz oft mehr um die emotionale Sicherheit. Um ja, emotionale Sicherheit, seelische Sicherheit, dieses Wohlfühlen. Das ist leider auch sehr vage und so ein bisschen diffus als Begriff. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, was es da alles gibt. Sicherheitsmechanismen sind alle Mechanismen, die dafür sorgen, dass ein Mensch, der auf ein LARP geht, sich dort wohlfühlt und ohne Schaden oder mit möglichst geringem Schaden wieder von der Veranstaltung nach Hause kommt. Ja, man sollte es nicht zu ideal formulieren.
Ja, ja. Aber ja, der Schaden sollte gering gehalten werden, mit dem wir dann vom LARP gehen.
Ja, also es kann halt passieren, dass ich ein Erlebnis habe, ich laufe durch den Wald, um mal ein ganz einfaches Erlebnis zu nehmen. Mhm. Ich laufe durch den Wald, die Räuber springen raus, die Räuberhauptfrau hält mir das Messer unter die Kehle und ich kriege halt wirklich und OT Angst. Das kann man in dem Moment kaum verhindern und ich werde dieses Angstgefühl auch als Erinnerung mitnehmen von der Con. Oh ja. Und vielleicht stört es mich auch. Welche Mechanismen habe ich jetzt als Orga? Das ist ja eigentlich die Frage, um die es geht, um das zu minimieren, um vielleicht diesen aufregenden Moment zu haben, aber trotzdem nachher denjenigen dann vielleicht aufzufangen, Ansprechpartner zu haben. Und alles Weitere, was damit zusammenhängt. Welche Mechanismen gibt es in der Situation? Was kann er machen, wenn er merkt, oh, Nick, ich kriege gerade wirklich Angst? Wie kann er das formulieren? Da gibt es ganz verschiedene Methoden, die für verschiedene Con-Größen und verschiedene Con-Settings, Genres auch unterschiedlich gut funktionieren.
Verstehe. Mhm. Hast du das Gefühl, dass bestimmte Cons oder Genres dafür anfälliger sind?
Für unsichere Situationen?
Ja.
Ja. Ich würde sagen, unser aller Lieblingsgenre, das beliebteste, vermute ich mal, und am weitesten verbreitet ist gleichzeitig auch das, wo am wenigsten Sicherheitsmechanismen in der Breite etabliert sind, nicht Fantasy. In vielen anderen Genres, weil die zum Teil auch später entstanden sind, wo man sich mehr Gedanken darüber gemacht hat, weil sie vielleicht auch anders aufgebaut sind, da gibt es bereits Mechanismen. Ich nehme als Beispiel geskriptete Charaktere. Geskriptete Charaktere, da ist von vornherein klar, hier und hier und hier ist vielleicht eine kleine Gefahrensituation oder eine unsichere Situation. Ich kann mich also von vornherein darauf einstellen. Das Fantasy-Genre lebt, so wie es normalerweise in Deutschland gespielt wird und ich glaube auch in den gesamten Dachraum, von der Unberechenbarkeit so ein bisschen, von der mangelnden Abgesprochenheit.
Ja.
Und das ist in anderen Genres seltener. Das hat sich geändert. Also ich habe ja eben gesagt, mein allererstes Mal Vampire Life war 1999. In den 26 Jahren hat sich das sehr geändert.
Verstehe.
Also heutzutage gibt's das nicht mehr so krass. Jemand macht einfach irgendwas und alle anderen müssen irgendwie drauf reagieren. Das ist seltener geworden. Aber es gibt es immer noch und ich denke in Fantasy häufiger als in anderen Genres.
Ja, verstehe.
Ich stell mal eine Querfrage. Weil du Vampire Lab erwähnst, auch ich habe dieses gespielt früher. Und da sind die Sicherheitsmechanismen gab es zumindest in der Chronik, in der ich gespielt habe, gab es keine so wirklich. Das ging so weit, dass teilweise auch Nicht-Teilnehmende auf der Veranstaltung, sowas wie irgendwelche anderen Disco-Besuche oder ähnliches, in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das soll das verhindern, wenn ich das richtig jetzt kurz zusammengefasst habe.
Also ehrlicherweise ist das, wie soll ich das sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr Fokus dieser Sicherheitsmechanismen, die man im LARP so allgemein bespricht, weil also dass Nicht-Teilnehmende irgendwie betroffen sind, verbietet sich eigentlich von der Natur der Sache und von der Rücksichtsnahme allgemein. Ich meine, ich habe auch mal 17 irgendwelche Dinge getan, nachts durch die Heimatstadt gelaufen und so getan, als wären wir dunkle Vampire, aber das war nicht gut. Das war weit weg von gut. Sicherheitsmechanismen sind eigentlich eher dafür, in diesem geschlossenen LARP-Setting sich aufeinander aufzupassen und sich wohlzufühlen. Das Dritte, überhaupt mitspielen, die gar nicht eigentlich Mitspieler sind, finde ich schon hochgradig problematisch.
Ja, ja, verstehe. Okay. Total. Die sind ja unvorbereitet, das ist ja auch gar nicht, eventuell gar nicht freiwillig. Und ich finde,
genau.
Das sollte dann verhindert werden, weil so LARP basiert ja erstmal auch auf Freiwilligkeit, sonst würde ich mich da ja nicht anmelden für.
Mhm. Ja. Also vor allem, wir LARPer wollen ja auch ganz oft gar nicht, dass Leute von außen mitmachen oder zugucken, dann finde ich, ist es ein Grundgebot dieses Hobbys, dass wir dann aber auch die Leute außen damit in Ruhe lassen.
Ja, total. Wann hast du das Gefühl gehabt, fing es an mit ein bisschen mehr Bewusstheit über auch psychische Unsicherheiten, also nicht nur körperliche, das war ja relativ früh schon in dem ganzen Hobby präsent, dass Sunnies da sind oder auch sich gemeldet haben zum Betreuen. Wann hast du das Gefühl gehabt, wurde auch mehr bewusst, dass auch die Psyche oder halt auch das Mentale oder so Wohlbefinden auch ebenso gut Pflege bedarf?
Also in meiner LARP-Zeit, ich bin hauptsächlich Fantasy-Spieler, muss man dazu sagen, relativ spät. Ich habe die ersten Sachen an Sicherheitsmechanismen tatsächlich kennengelernt. So, ich würde sagen 2015 rum beim Vampire Life und dann schwappte das auch so ganz langsam ins Fantasy rüber. Ich habe auf dem Mittelpunkt 2017 oder 2018 wurde darüber gesprochen, wie man das besser ins Fantasy implementieren kann. Und es gab die ersten Ansätze natürlich vorher, aber wirklich als Mechanismen kommt das erst später. Es gibt zum Beispiel Ansätze, Codewörter wie Umutter, wenn man das kennt. Das ist relativ alt. Das entstand aber in einer Spielergruppe sozusagen, hat sich dann daraus weiterentwickelt, weil die Leute es interessant fanden und weil es offensichtlich ein Vakuum gab. Es fehlte irgendetwas. Ja. Was sich inzwischen noch entwickelt hat, ist, das sind natürlich Mechanismen im direkten Gespräch. ist eine Wiederholung, wirklich, wirklich, wirklich. Mir geht es also wirklich, wirklich, wirklich schlecht, um dem anderen zu signalisieren, hey, das ist nicht mein Charakter, dem es schlecht geht, sondern mir als Mensch, der dahinter steht. Das sind sogenannte Mechanismen zum Austarieren. Also ich fahre eine Situation oder die Härte einer Situation mit solchen Codewörtern rauf und runter. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich das Urwort oder das Urcodewort überhaupt, nämlich Stopp. Das gab es schon, als ich angefangen mit Lab. Aber das war ja immer ein sehr hartes Spielstopp. Und wenn man das verwendet hat für psychisches Wohlbefinden, wurde das zu meiner Anfangszeit nicht akzeptiert. Das war ein spielstörendes Element. Da hat man gesagt, derjenige will doch nur sich rausziehen aus der Konsequenz seiner Handlung. Und das war nur akzeptabel, also im sozialen Umfeld akzeptabel für Sicherheitssituationen, nicht für mir geht's hier gerade schlecht. Ich kann damit nicht umgehen.
Das erkenne ich auch so wieder, wie du das sagst. Also würde ich auch später nochmal darauf zurückkommen, auf diese Idee. Wollen wir nochmal kurz erzählen für die, vielleicht die Hörenden, denen die O-Mutter oder Wirklich-Wirklich-Regel noch nicht so ganz geläufig ist? Weil wir gesagt haben, wir gehen halt sehr konkret in die Materie rein.
Also, ja, Mutter ist, ich habe irgendetwas, eine Situation ist, vielleicht eine Folterszene oder etwas Ähnliches, und ich sage, oh Mutter, das ist aber schlimm hier. Und durch dieses oh Mutter am Anfang ist der nachfolgende Satz ein OT-Satz. Er will OT verstanden werden, dieser Satz. Das bedeutet, es ist wirklich OT schlimm, was da passiert. Ich kann ihn auch andersrum verwenden. Ich kann sagen, oh Mutter, das ist aber Killefitz, was ihr hier macht. Entschuldigung, den mundartlichen Begriff, also dass ich halt mehr will. Dasselbe gilt für wirklich, wirklich, wirklich. Das funktioniert genau gleich. Ihr habt mich gerade wirklich, wirklich, wirklich zu hart geschlagen. Codewort für, hey, das war OT zu hart, dein Schlag. Oder auch andersrum, ich will mich jetzt wirklich, wirklich, wirklich mit euch in den Ringkampf begeben. Codewort für, hey, lass uns Infight machen.
Ja, ich kenne das auch als Gegenfrage, sowas wie du bekommst einen Befehl oder es wird eine Aufforderung gemacht und du fragst danach mit wirklich, wirklich, wirklich. Ist das auch so zu verwenden? Ich habe das nur in dem Kontext mal mitbekommen.
Finde ich schwierig, weil das wäre dann ja ein OT-Befehl, und OT lässt man sich ja eigentlich von einem anderen LARPer nichts befehlen. Also
Nein, nicht der
zumindest.
Befehl, sowas wie, okay, hier ausrücken, wir gehen jetzt hier auf diesen 2-Stunden-Marsch und ich mir denke so als Alex, will ich nicht. Wie ich schon mal in vorherigen Folgen sagte, war bei uns dann das Codewort, ey, ich glaube, ich habe einen Materialschaden, muss mich darum kümmern, was so viel heißt, ich gehe da jetzt nicht mit. Aber dieses, ich möchte das jetzt nicht, weil mir das echt zu anstrengend ist, wäre dann auch zu fragen, ja, Herr, wirklich, wirklich, wirklich jetzt in den Wald gehen? Ist dann die Nachfrage, wird das dann so verstanden, dass ich dann keine Lust habe, oder ist das als Frage irgendwie gar nicht so sinnvoll?
Das kenne ich in der Form nicht. In meinem Umfeld wurde eingeführt vor ein paar Jahren ein Magister Abacast. Das ist auf einer Akademie-Con entstanden, wo auch Schülerspiel war, und dann sollte eingeführt werden hier Frühsport zum Beispiel. Und dann hieß es,
Ja, oh Gott, kenne ich auch gehört.
raus, 7 Uhr aufstehen, über den Hof laufen, und dann konnte man sich da rausziehen, indem man sagte, Magister Abacast hat mir das aber verboten. Dann war auch klar, kommt man da raus. Also das ist dann auch wieder sowas. Und was ich noch kenne, fällt mir gerade ein, was auch sehr alt ist, das ich auch in meiner Frühzeit kennengelernt habe, ist das mit den Händen gemachte T-Symbol, und dann wird dann leise was geflüstert.
Das Timeout.
Ja, genau, das Timeout. Das hatte allerdings auch immer so ein Geschmäckle. Oh, der redet jetzt schon wieder out-time. Also,
Ich meine, eigentlich ist es ja nur eine andere Verklausulierung. Wenn man sagt, oh Mutter,
genau.
weiß ja auch jeder, das ist jetzt Outtime. Ich meine, da könnte man sich dran stören, man könnte aber durch so ein T geformtes mit den Händen da auch einfach wohlwollend drüber wegsehen, fände ich jetzt auch nicht schlimm.
Ich glaube, das ist das, was sich geändert hat, auch von der Zeit, wo ich angefangen habe, zu heute. Dieses Umutter ist entstanden in dieser Spielergruppe, und die haben gleichzeitig damit auch ein Wohlwollen verbunden. Hier, das wollen wir, dass Leute das sagen. Das heißt, sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, ja, das ist ein Notfallelement, sondern sind hingegangen und haben gesagt, das ist etwas Tolles, mach das bitte, benutzt dieses Signal. Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, der sich ändern musste, dass die Leute sagen, das sind gute Sachen. solche Mechanismen.
Ja.
Ein für mich ein Sicherheitsmechanismus tatsächlich, auch wenn er etwas wild klingt, ist aufs Maul. Der sehr, sehr sauber den Infight regelt, weil er sehr, sehr klar erklärt, was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden, unter welchen Umständen passiert das Thema Infight zwischen den Kombattanten. Also ich finde das tatsächlich auch eine Art von Sicherheitsmechanismus, weil halt nicht gegen die Brust getreten werden darf, weil ein Schild nicht weggetreten werden darf, weil alle Helme aufhaben, weil sehr, sehr klar geregelt wird, wie quasi das Thema überhaupt zum Infight kommt, aufgrund verbal und nonverbal und so weiter. Und das nicht verwechselt werden kann tatsächlich, weil wenn dir jemand in der Schlacht zuruft aufs Maul und die Gegenseite sagt aufs Maul, dann wissen beide alles gleich, es geht hier gerade um Infight. Und dann gelten die Infight-Regeln.
Ja, aber was ist, wenn du es nicht weißt? Also ich erinnere mich an meine ganz liebreizende Wildelfe im Militär, die hätte sowas einfach so gesagt. Und hätte ich das jetzt nicht gewusst, weil wegen ey, aufs Maul, und andere sagt auch aufs Maul, dann hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt wirklich ein irgendwie niedergetackelt werde.
Na gut, es wird allen, es wurde, ja, ich verstehe, dass früher war das anders, heute sehe ich das schon als einen Punkt an, wo man, über den man sich klar sein soll, wenn dein Kombattant gegenüber einer größeren Schlacht, wenn du dem quasi zurufst aufs Maul und der antwortet aufs Maul, in der Sekunde dürfte klar sein, dass die Sicherheitsmechanismen gerade, also dass es da gerade um Infight geht.
Aber
wär mir nicht klar gewesen.
Genau an der Stelle vielleicht mal einzuhaken. Man darf das Thema Sicherheitsmechanismen nicht oder nicht nur auf der persönlichen, individuellen Ebene abhandeln, sondern muss es eigentlich auf der Orga-Ebene aufhängen. Das heißt, die Orga muss vorher sagen, hey, auf unserem Komm gibt es folgende Mechanismen. Vielleicht sagt sie, wir haben Mutter, wir haben wirklich, 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 wir haben aufs Maul und so weiter. Aber die Orga muss eigentlich diesen gemeinsamen Rahmen darstellen, diesen Sicherheitsrahmen. Und sie muss auch den Raum dafür bieten. Weil je komplexer die Absprache, desto länger dauert sie. Wir machen es zum Beispiel auf unserer Veranstaltung so, da gibt es einen Kampf, der ist sehr frei, der ist potenziell sehr hart. Die Teilnehmer machen vorher einen Münzwurf, um zu gucken, wer gewinnt, und dann sprechen sie sich ab. Und wir als Orga schaffen den Raum dafür. Das heißt, wir geben denen Zeit, dass sie sich absprechen können. Sie wissen vorher, ihr kämpft gleich miteinander, dann haben sie 10 Minuten Zeit, den Münzwurf zu machen und sich abzusprechen. Und das ist meiner Meinung nach Aufgabe der Orga. Und das ist auch Aufgabe der Orga zu sagen, wir haben hier diese Regel aufs Maul und die bedeutet das und das und das. Wir haben hier die Regel wirklich, wirklich, wirklich und die bedeutet das und das und das. Und auch komplexere Sicherheitsmechanismen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, auch die, finde ich, müssen von der Orga gesetzt und kommuniziert werden.
Das macht total Sinn, weil nicht jede Veranstaltung machen alles gleich. Wir haben ja keine One-Fits-All-Situation für jede Convention, für jedes Genre, für jedes was auch immer.
Ja.
Und ich glaube, dass dann intern, entweder gruppenintern, das ist ja das Kleine, wenn man denkt, okay, wir brauchen innerhalb der Gruppe ein Codewort, kann man ja nehmen, was man will. Und die Veranstalter, finde ich auch, dass die das gut übernehmen können. Würdest du das in der Orga-Ansprache machen oder würdest du das vorher schriftlich versenden?
Beides. Ich mache es auch beides. Also wir schreiben bei unseren Veranstaltungen vorher rein, das und das ist unser Manifest, das und das sind unsere Ansprechpartner. Wir haben sowohl simple wie auch komplexe Sicherheitsmechanismen. Können wir gleich auch mal drauf eingehen, was ich damit meine jeweils. Und ich erwähne es in der Ansprache noch einmal, damit es wirklich hängen bleibt.
Nun hattest du ja davon gesprochen, dass okay, solche verbalen kleinen Zeichen während des Spiels. Und ich würde jetzt gerne vom Kleinen ins Große, weil sich das gerade anbietet, zu gehen, zu sagen, was wären denn noch für weitere Angebote da? Oder vielleicht kannst du auch von euren eigenen Erfahrungen oder was ihr sonst so regelt und anbietet, erzählen.
Wir benutzen 2 große Sicherheitsmechanismen. Wir haben diese ganzen kleinen Sachen, die sind ja immer für akute Situationen. Aber es kann zu Situationen kommen, der Räuber im Wald mit der Angst, den ich eben beschrieben habe, dass danach ein Gesprächsbedarf besteht. Der eine Mechanismus, den wir haben, ist das sogenannte SHS, Social Health and Safety. Die Genese dieses Namens ist lang und schwierig, aber der Punkt ist, dieses Team ist dafür zuständig, für Menschen, denen es gerade schlecht geht. Die können jederzeit zur Orga gehen und sagen, ich brauche einen Ansprechpartner. Und dann haben wir 2 Leute, bei unserer Veranstaltungsgröße haben wir 2 Leute, ja jederzeit bereitstehen, die dann hingehen und sagen, okay, komm, wir setzen uns mal irgendwo hin, was brauchst du gerade? Die sind mit Rückendeckung der Veranstaltungsleitung versehen. Das heißt, wenn die jetzt sagen, okay, hier ist die Sache noch ernster, dann gehen sie zur Veranstaltungsleitung, dann reden sie nochmal drüber, hey, was müssen wir hier weitergehend machen? Der andere Mechanismus ist bei unseren Veranstaltungen ein sogenannter Queerrat. Den haben wir im Verein etabliert und der hat einen Beauftragten. Dieser Mensch, der hat nur eine Aufgabe. Der kümmert sich darum, dass es für Menschen mit queerem Hintergrund Räume gibt, Ansprechpartner gibt, weil die vielleicht andere Themen haben als so dieses allgemeine emotionale Wohlbefinden. Ob das jetzt ist eine Toilette, die vielleicht für Intermenschen parat steht. Ob das ist, hier war, wurde misgendert und solche Sachen. Das sind punktuell andere Themen und diese Leute sind explizit, haben sich explizit auf die Fahne geschrieben, sich darum zu kümmern und kümmern sich dann auch darum. Das sind so die zwei großen Mechanismen, die wir verwenden, die dann aber auch natürlich so ein bisschen alles abgreifen. Mhm. Die Mechanismen funktionieren bei der Kongröße, die wir haben. Man muss dazu sagen, meine eigene Veranstaltung, die hat dieses Jahr circa 1000 Teilnehmer gehabt. Das heißt, wir haben 50 Teamler und auf einer anderen Veranstaltung, auf der ich so ein Team leite, reden wir von mehreren tausend Teilnehmern und einem noch größeren Team, weil man da Leute wirklich fast rund um die Uhr für abstellt. Und das geht nur, wenn ich genügend Leute habe. Wenn ich eine kleine Veranstaltung mache mit 150 Leuten und vielleicht 5 Spielleitungen, dann wird es schon viel schwieriger, da einen Ansprechpartner zu haben, der dafür nur Zeit hat. Da muss ich mir überlegen, wie regel ich es da? Habe ich da einen Rückzugsraum, in den sich jemand hinsetzt und dann geht jemand zu dem, sobald Zeit ist? Das ist ein Problem. Sicherheitsmechanismen, die es im Nordic Lab gibt, wo man sich davon inspirieren könnte, funktionieren oft mit sehr hohem Personalaufwand. Die haben aber die Leute dafür. Das ist das nächste Thema. Die durchschnittliche LARP-Spielleitung muss ja auch Leute haben, die das überhaupt können.
Ja.
Es kann nicht jeder Mensch da sitzen und jemandem zuhören, der gerade ein Problem hat. Das schafft einfach nicht jeder.
Ja, ja, ja. Sucht ihr danach Leute, die entweder das Händchen dafür haben oder sagen, ach, ich traue mir das zu, oder jemand sagt so, hier, ich bin Psychologin, Pädagogin, was auch immer. Wie macht ihr da die Auswahl?
Am liebsten sind natürlich Leute, die wirklich eine Ausbildung haben. Die sind aber sehr rar gesät. Also ich habe das große Glück, auf meiner Veranstaltung eine Psychotherapeutin zu haben, die da seit Jahren schon im Team einfach mitmacht und sagt, ich habe da jetzt Interesse, ich will das auch da machen. Und dann erzählte sie mir überhaupt ihren Beruf. Die hat es vorher immer sehr zurückgehalten. Da sagte ich, ja klar, sehr gerne. Die andere, die das macht, ist eine Pädagogin. Ich bin selber Pädagogin. Aber wenn man die Leute gut kennt, haben wir auch schon Leute in so ein Team genommen, die hauptsächlich ein Händchen dafür haben, von dem man also weiß, die haben gute Menschenkenntnis und die können vor allem auch trennen, weil das ist ganz wichtig. Da können Probleme auf einen zukommen, die einen anfassen können, also die wirklich schwierig sind. Ich habe eben gesagt, ich kann das einmal aufspannen. Das geht los von Leuten, die überfordert sind, weil es zu laut, zu viele Menschen sind oder was auch immer. Das kann aber gehen bis hin zu Übergriffen, die mit der Polizei enden. Das ist so die Bandbreite, die da aufgemacht werden kann. Und dann muss ich in der Lage sein, mit dem Menschen, der da zu mir kommt, zu reden, dem Angebote machen zu können, ohne dass ich selber so betroffen bin, dass ich das nachher nicht mehr schaffe, dass ich daran vielleicht sogar selber jetzt hilfsbedürftig werde. Und vor allem auch ohne, dass ich anfange, über den Menschen hinweg zu entscheiden. Das finde ich total wichtig. Das sind Betroffene. Und bei diesen Fällen, die wir da reden, wo es also nicht mehr so dieses kleine, hey, mach mal ein bisschen langsamer, sondern ich habe eben Angst gehabt. Der kommt zu mir, dann kann ich nicht hingehen und sagen, das mach dir doch keine Sorgen, nur so ein bisschen toxisch-männlich, komm mal wieder runter, ne? Ist doch nicht so ängstlich gewesen. Das muss man auch können.
Genau. Oder du brauchst doch nicht weinen.
Ja, schönes Beispiel,
Wo ich echt auf die Zinne gehe bei solchen Sätzen.
Kann ich gar nicht ab.
Aber da muss man natürlich das Händchen haben, zu sagen, zu überlegen, was bräuchte der Mensch, oder einfach zu fragen, so, hey, was tut dir gerade gut, oder?
Wie wir das machen, ist größtenteils durch Persönliches kennen. Weil auch bei der Großveranstaltung, wo ich das mache, kenne ich einen Großteil der Leute. Ich kenne die Leute, die da mitmachen, oder es werden nur Bekannte empfohlen. Also das ist wirklich so, dass man irgendwie schon gezeigt haben muss, hey, ich bin dazu in der Lage. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen elitär, tut mir auch leid, weil bestimmt sind da draußen Menschen, die das super gut machen können, aber weil sie noch nie aufgefallen sind, noch nie sich mit jemandem unterhalten haben, können sie nicht in dieses Team kommen. Das Problem ist, du hast da eine wahnsinnig hohe Verantwortung und eine Veranstaltungsleitung verlässt sich darauf. Wenn da jeden Fall ist, ich habe solche Fälle schon erlebt, da geht jemand in die Taverne und sagt, ist Luisa da? Das ist ja ein Codewort, was aus dem Nicht-Larp kommt, für die, die es nicht kennen. Ja. Das bedeutet normalerweise hier, hier ist irgendwas, ich muss hier raus. Ganz oft wird es verwendet für übergriffige Männer, muss man sagen, ist eigentlich ein Codewort für Frauen. Und dann muss ich als Veranstaltungsleitung wirklich dem Menschen vertrauen, der da hingeht, dass der weiß, was er tut, dass er es nicht schlimmer macht. Mhm. Dass wenn er sagt, hier muss die Polizei gerufen werden, das auch mir sagt und mich im Boot hält, ich muss mich zu 100% auf diesen Menschen verlassen können. Und deswegen ist es leider auch ein Vertrauensding und nicht nur ein, du kannst das vielleicht.
Mhm. Ja. Und die Problematik, du hast ja gesagt, dass das Feld ist breit, mit dem die Menschen dann zu euch kommen. Hast du das Gefühl, dass die meisten Situationen, die da bewältigt oder die halt vor denen erstmal Auszeit genommen werden muss, rein aus dem Spielgeschehen kommen oder bringen die Menschen auch sozusagen ihr eigenes Päckerl mit und brauchen da dann Beratung?
Es fällt mir schwer, ein Verhältnis anzugeben zwischen diesen beiden Fällen. Weil es zum Teil auch unklar ist, ob das jetzt von draußen kommt oder nicht. Mhm. Die allermeisten Fälle, die ich erlebt habe, wo ich dazu gerufen wurde, sind Fälle, die in der Person liegen und nicht in dem Spiel. Ob das jetzt ist, dass jemand Trauer gerade verspürt, weil er vor kurzem jemanden verloren hat und das jetzt wieder hochkommt oder weil der Mensch das Spiel und die Realität nicht so ganz voneinander trennen kann. Das sind Sachen, da hat natürlich das Spiel einen Einfluss darauf, auf den akuten Ausbruch. Aber die Sache liegt ja in der Person, kommt von außen mit. Die krassen Sachen, die Sachen, wo auch wirklich wir dann als Team sagen, puh, hier wird es jetzt schwierig, sind fast immer von außen kommend. Und das sind die Fälle, die wir auch in unserem Manifest ganz klar gesagt haben, die wollen wir nicht. Rassismus, Sexismus, all diese Dinge, die auf OT-Merkmale abzielen, wo also irgendwie jemand herabgesetzt wird aufgrund seiner Person, seiner OT-Person. Mhm. Und das ist immer OT. Die Fälle, wo jemand überfordert ist vom Spiel, die kann man oft sogar tatsächlich lösen. Ich hatte mal einen Fall von jemandem, der ganz neu war im Spiel und gar nicht wusste, wie kommt die Person jetzt ins Spiel hinein? Münzen. Wie können Münzen verdient werden? Und da konnte man natürlich helfen. Da konnte man wirklich auch konkret helfen. Aber im ersten Moment hat dieser Mensch wirklich eine emotionale Überforderung. War deswegen bei uns. Also ich würde sagen, von der Menge her ist es wahrscheinlich 40-60. Aber von dem, was einem nachläuft, wo man nachher sagt, boah, das war aber eine Nummer, sind es fast immer Sachen, die aus dem von außerhalb des Spiels in das Spiel reinkommen.
Weil es mich interessiert, wie kamt ihr als Orga dazu, das als zu implementieren? Warum, wo gab es den Zündfunken, dass ihr gesagt habt, es reicht jetzt, wir wollen das? Und völlig egal, ob uns dann Leute abspringen oder mehr kommen, wir wollen das für uns umsetzen.
Das ist multifaktoriell. Ich versuche es deswegen einmal auszuholen. Also für mich gibt es konkret drei Erlebnisse, die ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich darüber rede. Ich habe einmal erlebt, wie jemand, das ist vor vielen, vielen Jahren gewesen, wie ein Ü40er an vorpubertären Jungen dran gegangen ist. Da reden wir davon, dass der nachher von der Polizei abgeholt wurde und sich ein Dutzend Menschen um diesen Täter gekümmert haben und der Junge alleine da saß. Ich saß zufälligerweise neben dem, das war vor vielen Jahren gewesen, da war ich selber noch Anfang 20, Mitte 20. Und Der Satz, darf ich noch weiter mitspielen von diesem Jungen, der bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Ich weiß noch genau, wo ich saß, wo der Junge saß, wie der mich anguckte. Und ich habe die Situation gelöst. Aber es ist mir sehr lange nachgelaufen. Nur ich hatte damals keine Mechanismen, wie soll ich damit jetzt umgehen, was soll man besser machen. Der zweite ist, dass ich mal als NSC aufgefordert wurde, eine Ritterin zu entfernen aus einer Runde. Man wollte sie nicht, weil sie ja Ritterin ist. Also ne, Sexismus. Und nachher in der Kontkritik noch darüber gemeckert wurde. Und da war die Orga genauso hilflos wie ich als NSC. Und das dritte ist, dass wir Übergrifflichkeiten hatten auf unseren eigenen Veranstaltungen. Da haben Helfer, Helferinnen sind gegenüber übergriffig geworden, also Berührungen und so weiter. Und auch damals hatten wir keine Mechanismen, sondern die Head Orga, also ist hingegangen und die Head Orga war sehr groß und sehr breit und hat gesagt, wenn ich das noch einmal erlebe, dann haben wir ein Problem. Also, ne, implizite Drohung.
Ja.
Und das kulminierte dann alles, ist über die Jahre hinweg so aufgestaut. Ich dachte mir, irgendwas muss man immer machen. Ich habe auf meinen eigenen Veranstaltungen auch gesagt, ist mir egal, ob da Ritterinnen kommen. Hat mal jemand gefragt, hier, muss ich dann auch gegen Ritterin kämpfen? Habe ich gesagt, nee, du kannst ja aufgeben.
Schöne
Antwort. Ja, der hat mich als Orga gefragt, ob ich es sicher gehen kann, dass er nicht gegen Ritterin kämpft. Da habe ich gesagt, nein. Also, dann ist er nicht gekommen. Da habe ich mir gesagt, ist mir egal. Kulminiert hat das für mich tatsächlich, ich hatte eben den Mittelpunkt erwähnt, in einer Diskussion auf dem Mittelpunkt, die also keine Diskussion, sondern ein Vortrag, da ging es darum, wie man mit solchen Sachen umgeht, wie man mit Übergriffigkeiten umgeht. Und das war ein sehr interessanter Vortrag. Da gab es eine sehr lange Diskussion, auch mit dem Staatsanwalt, der da war, der dann auch nochmal die juristische Position erklärt hat und so weiter. Und daraus hat sich wie so eine Keimzelle, haben sich zwei, drei Leute zusammengefunden, die haben gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch und haben dann einfach durchgezogen und angefangen. 2019 das zum ersten Mal auf einen Großkon dann implementiert. Und ich habe von vornherein gesagt, ich werde das ganz bestimmt nicht nur auf dem Großkon implementieren, sondern auch auf meiner eigenen Veranstaltung. Und seitdem existiert das. Aber das war wirklich so eine, es kam aus mehreren Seilen und dann brauchte es noch diesen Keim sozusagen. Und dann kam es erst. Und tatsächlich gab es Leute, die fanden das alles irgendwie blöd. Die gibt es auch heute noch, das ist alles zu viel und das ist ja unnötig und die Leute sollen dann halt nicht auf LARP gehen. Aber ich kriege auch immer wieder mit, wie Leute sagen, hey, es hat mir geholfen, einfach zu wissen, dass es das gibt. Auch wenn ich es nie in Anspruch genommen habe, diese Mechanismen. Ich weiß, dass es ein Sicherheitsnetz gibt und das erlaubt es mir, unbeschwerter auf die Veranstaltung zu kommen. Und da muss ich sagen, ja, das ist für mich der absolute... Das absolute Argument dafür.
Ja. Ich kenne beide Seiten ganz gut. Ich habe das quasi fast im Ohr von den Leuten, die sagen, ja, ist halt Love, so dann kommen halt nicht her, wenn ihr das alles, ne, so Mimosen und so ist. Wo ich denke so, boah, danke für deine Empathie, not. Oder auch Menschen, oder wo die Kritik schon mal laut wurde, und ich kann das durchaus verstehen, zu sagen so, weil, okay, ich fange nochmal von vorne an, in vollständigen Sätzen, Alex. Wie zum Beispiel bei einer Orga-Ansprache wurde darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel, wenn man Leuten, die verletzt sind, also in time verletzt sind, so, und zu sagen, ich ziehe sie jetzt aus der Schlachtreihe, bevor man sie rauszieht, sich outtime vergewissern soll, dass das okay ist, dass man sie anfasst zum Rausziehen. Und ich weiß, dass dieser Punkt so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat, zu sagen, wo ist zu viel Rücksichtnahme nicht mehr, also wo stört es die Immersion irgendwie massiv? Natürlich kann man total vorsichtig sein, ich verstehe das, ne? Wenn ich jetzt so sage, ich falle und irgendjemand zieht mich da am Fuß raus, finde ich das gut oder nicht? Oder ist mir das egal? Oder wie geht ihr mit dieser Wippe um? Zu sagen, ab wann könnte man sagen, ja, das sind halt auch die Mechanismen vom Spiel? Sowas wie, aua, der hat mich gehauen, aber ich stehe halt mitten in der Schlacht. Oder ab wann ist es halt auch wirklich sinnvoll, solche dafür Bewusstsein zu schaffen, dass es durchaus auch Situationen gibt im Spiel, die nicht sein müssen, weil sie dann eventuell als Übergriff empfunden werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, dass da gibt es keine ordentliche Antwort drauf, weil es mit unserem sich gesellschaftlich verändernden ein Bild von, was ist okay, zusammenhängt. Es sind heute andere Sachen in der Gesellschaft okay als vor 30 Jahren.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, auf jeden Fall. Also
Oder halt auch
ich
nicht
habe eine
okay
Kla
vor über 30 Jahren.
Genau, also es gibt eine Menge Sachen, die waren vor 30 Jahren noch nicht okay. Ich habe eben von dieser Rittergeschichte erzählt. Da hat mein Vater, und mein Vater ist vor 1950 geboren, da hat er gesagt, was habt ihr denn da für Vögel? Ist das hier Revival von der Zeit vor mir? Da ist völlig klar, was der meinte. Der hat das als nicht okay empfunden. Aber in der Gesamtgesellschaft gab es ja Sachen wie, ja, stell dich nicht so an, der hat ja mal auf den Hintern gehauen.
Ja.
Das hat sich geändert.
Ja.
Und ich glaube, genau das ändert sich auch im Lab. Es war vor 30 Jahren einfach kein Thema. Ja, da fasse ich den halt jetzt an und heile den halt jetzt. Ist doch real, der soll sich nicht so anstellen. Heute wissen wir eher, es mag nicht jeder einfach so angefasst werden. Als ich angefangen habe, war es üblich, dass man den Heiltrank auch trinkt.
Ja.
Ja.
Und
Ja.
das hat sich dann
Auch
erst
verändert.
langsam entwickelt. Ja, genau. Und das ist aber, das hat sich aber irgendwie geändert gesellschaftlich. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun mit dem Alter. Die Leute sind nicht mehr so jung und wild wie am Anfang. Mit
Was?
19
Ich
habe
bin immer
ich.
noch jung und wild.
Naja,
Aber mit 19 macht man mehr Unfug als heute.
auf jeden Fall.
Teile unserer Hörerschaft sind jenseits der 60. Grüße an der Stelle.
Und immer noch unterwegs. Yes, Chaka, so soll das
Genau,
sein.
richtig. Aber du, das fällt mir, das, ich sehe das mit dem Anfassen tatsächlich auch so. Als ich angefangen habe, war es völlig normal, dass eine Leiche geflattert wurde. Also bedeutet, ein toter NSC oder SC wurde untersucht, ob er nicht irgendwelche Schriftstücke oder Münzen oder ähnliches dabei hat. Das war völlig normal.
Ich meinte bei dem Anfassen, bei dem Heilen auch eher wirklich aus einer Gefahrensituation, Zone raus. Ich weiß, dass man das manchmal im Reflex macht. So, und ich kann mir auch schon Leute vorstellen, die sagen, oh, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, das war ein Reflex. Ich habe den einfach unter die Achseln gepackt und da rausgezogen. Ich kann mir aber auch vorstellen, ne, als Frau, die sowohl Achseln als auch irgendwie Brüste in dieser Nähe hat, dass so ein Move vielleicht auch unangenehm sein kann. Ne? Zu sagen, so, nee, ich möchte das nicht, bitte so nicht getragen werden. Und bitte nimm deine Griffel irgendwie aus der Nähe meiner Brüste.
Dass man das überhaupt fragen oder sagen muss.
Ich habe die, in der Situation war ich tatsächlich nie, ich habe selten Heiler gespielt, war eher der, der fällt. Die eine Situation, die mir gerade einfällt, wo ich tatsächlich eine Frau weggetragen habe, da habe ich sie im Fireman's Carry, also über die Schultern gelegt und sie hat mitgelegt. Also sonst hätte ich das auch nicht geschafft und wollte das auch so. Also das war, das haben wir halt kurz, ganz kurz kommuniziert. Ansonsten, ich kann mich halt erinnern, dass es so Dinge gab wie an den Armen rausziehen. Also dieses,
Ja.
ja, keine Rücksicht auf Verluste oder auf Klamotte nehmen. Das habe ich am Anfang erlebt. Und wer das nicht gemacht hat, naja, gut, dann hat man das so ein bisschen belächelt. Naja, der will jetzt hier, der will jetzt selber laufen. Na, der will nicht getragen werden. Der ist nicht so cool. Aber das ist halt, also dieser soziale Druck, den gab es früher. Der war früher anders. Heute ist es eher andersrum. Man sagt hier, ne, wir heben dich intern hoch. Und dann steht derjenige auf, legt vielleicht die Arme noch so locker drüber, über die zwei Leute, die ihn tragen. Und dann war es das. Das ist eher ungewöhnlich, wenn man dann sagt, ja, dann tragt mich auch. Wirklich. Das finden die Leute dann eher befremdlich. Und das hat sich, das finde ich, hat sich gedreht. Und deswegen wollen die Leute halt auch heutzutage mehr Mechanismen, weil es unklarer geworden ist. Weil man halt nicht mehr so eine Jackass-Nummer fährt. Weil man halt nicht mehr sagt, ja, das ist alles okay. Also will man etwas, um das auszuhandeln. Und das ist ja der ganze Punkt aller Sicherheitsmechanismen. Sie sollen helfen beim Aushandeln und sollen helfen dann, wenn das Aushandeln vielleicht auch schiefgegangen ist.
Ja. Hältst du es für okay oder richtig oder akzeptabel, wenn eine Orga solche Sachen vorher transparent macht und so sagt, wir hätten das gerne so und so und dann den Menschen die Wahl lässt, möchte ich das so umgesetzt haben oder habe ich da ein Problem mit? Oder sollte es generell immer drauf geachtet werden? Weil es gibt ja durchaus Spiele, die sagen, okay, du hast dich jetzt hier so für ein Hardcore, ne, Nordic Lab in mit was auch immer für ein Szenario ausgesucht und wir möchten nicht, dass es mittendrin unterbrochen wird oder oder vielleicht hinterher wird ja meistens so eine Art Reflexion noch gemacht und das dann aufgefangen. Aber selbst wenn du jetzt einen Kampflab hast, wo die Orga vorher sagt, so, es wird dir hart und so weiter und wir haben hier das Erste-Hilfe-Lager und die werden einfach Leute rausziehen und nicht immer vorher fragen. Findest du sowas legitim oder sollte halt auch da Rücksicht genommen werden?
Also tatsächlich glaube ich, die krassen Hardcore-Cons, die mit den größten Horrorelementen sind, auch die mit den heftigsten Sicherheitsmechanismen. Also ich glaube, beim Nordic Lab, so wie ich das erlebt habe aus Berichten und so weiter, passiert sowas gar nicht, dass dann gesagt wird, sondern was die machen, die bauen dann zusätzliche Mechanismen ein, Markierungen, kurze Berührungen und so weiter, um auf jeden Fall sicher zu gehen, ohne Immersionsbruch, das ist jetzt in Ordnung.
Ah, okay, cool. Ja.
Ja, genau. Also die denken dann nochmal den Schritt weiter.
Ja.
Ich würde grundsätzlich sagen, in einem beschränkten Maße haben wir eine sogenannte Vertragsfreiheit. Wenn also eine Orga sagt, hey, hier ganz transparent, wir wollen das so und so, wir wollen nachher keinen, der sich beschwert, dann kann sie das machen. Aber ich halte es in gewisser Weise für schwierig. Ja, ich würde da denselben Ansatz wählen wie im BDSM-Bereich, safe, sane, consensual. Das heißt, wenn die Leute sich anmelden und damit ihren Konsens geben zu einer gewissen Art und Weise und das sicher ist, und alle Leute bei klarem Verstand sind, also nicht betrunken und so weiter, dann go for it. Es ist wahrscheinlich keine Veranstaltung, wo ich mich heutzutage anmelden würde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Orga damit ihren Spielerkreis auch sehr verkleinert. Aber wenn alle damit einverstanden sind, also wirklich im Sinne dieses Safe, Sane, Consensual, soll sie machen. Also ich bin jetzt nicht die Nachpolizei.
Also ich kenne solche Cons, wo das so heute noch gelebt wird. Es gibt so Gegenden, da ist das quasi der Standard.
Also ich würde mich auch freuen, wenn das transparent wäre, auf was ich mich einlasse. Nicht, dass ich auf der Con dann selber denke, so, oh, okay, gehe jetzt ins Zelt und komme erst am Sonntagmorgen wieder raus, weil ich mich draußen nicht sicher fühle. Warum auch immer. Aus welchen Gründen halt auch immer.
Nehmen wir mal ein schönes, vielleicht etwas kontroverses Beispiel. Stichwaffen erlaubt oder nicht? Das ist...
ja, klar.
Ich gehe auf eine Con. Mir ist es passiert letztens. Ich bin auf eine Con gegangen und auf einmal werde ich gestochen mit einem Speer aus der NS3. Ich war total erschrocken. Also ich war wirklich OT erschrocken. Ich war emotional angefasst. Hab dann auch vielleicht in dieser emotionalen Angefasstheit für einen Moment ein bisschen patzig reagiert, bin aus dem Kampf dann raus. Bin dann nachher hin, hab mich entschuldigt und hab gesagt, hör mal, das war nicht dein Thema, wenn die Orga das erlaubt ist, das hab ich da nichts zu kamellen. Ich habe da nichts drüber zu bestimmen. Aber ich hätte es gern vorher gewusst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Man möchte es einfach heutzutage mehr vorher wissen. Con-Ausschreibungen sauber formulieren war vor 15 Jahren einzelne Leute, die das gefordert haben. Also die dann so als Rufer in der Wüste gesagt haben, schreibt eure Cons vernünftig aus. Und heutzutage ist das quasi gang und gäbe. Und es ist schon obskur, wenn der Orga das nicht macht.
Aber, und jetzt diese Frage stelle ich, weil die für mich zu den Sicherheitsmechanismen dazugehört. Das Thema Designdokumente auf Fantasy-Lab-Cons ist immer noch eines, da schreist du in die Wüste.
Absolut. Das ist ja auch, was ich eingangs gesagt habe. Also im Fantasy-Genre sind wir eigentlich im Lab am schlechtesten entwickelt. Da kann man froh sein. Ja, ist so.
Also, der Untertitel dieser Folge ist am besten gefunden. Danke sehr.
Also es ist tatsächlich so, viele Fantasy-Cons arbeiten halt auch von so einer Wir-machen-es-wie-immer-Perspektive. Hm. Das Wie-immer hat sich natürlich geändert. Außerdem haben gerade Abenteuer-Cons im Fantasy-Genre einen relativ statischen Kern an Stammspielern.
Ja.
Und die machen natürlich eine gewisse, wie soll man das sagen?
Entwicklung?
Nee, eben nicht. Die machen eine gewisse soziale Blase auf und in der Blase sind gewisse Sachen okay und andere nicht. Und wenn du als Neuer reinkommst und das nicht transparent formuliert wirst, hast du damit Probleme.
Ja. Du meinst so eine bestimmte Dynamik, die sich dann da entwickelt.
Sowas wie Adlige waschen ihr Geschirr nicht ab, sondern lassen abwaschen von den vom Gesinde, weil das hat man schon vor 30 Jahren so gemacht.
Ja, aber auch andersrum. Andersrum finde ich es viel witziger. Die Adligen, wir haben auf unserer Veranstaltung eine Menge Adliger, die aus einem Spielumfeld kommen, wo man sich vorher abspricht. Wo man ein Konfliktspiel so ein bisschen vorher mal abspricht und nicht einfach reinballert. Man weiß ja nicht, was der andere jetzt wirklich cool findet.
Ja.
Und auf unserer letzten Veranstaltung ist es passiert, dass Leute gedacht haben, es ist eine schöne Idee, einfach mal jetzt spontan Adlige so richtig von der Seite anzupöbeln. Oder werden die uns schon niederknüppeln? Und das hat total geknarzt, weil die völlig verwirrt waren, dass sie jetzt nicht einfach niedergeknüppelt wurden. Und die Adligen waren total pikiert, weil sie sagten, ey, das ist geiler, wenn man das vorher abspricht. Warum macht ihr das einfach? Also, genau, ich fand das ein sehr spannendes Beispiel, weil das war wirklich, der eine war, die eine Person war noch so Oldschool-Fantasy-Laper, die gesagt haben, ja, das ist auch gar nicht Problem, es wäre nicht das Problem für die zu verlieren. Aber es gab keine Absprachen. Und da hätte irgendein Mechanismus, da sind wir wieder bei dem Thema, geholfen, dass man sich klar macht, hey, was kann ich machen, um hier besser miteinander zu kommunizieren? Und man sieht, es passiert also auch auf Cons mit vielen Mechanismen. In dem Fall hat man das dann mediiert. Dann hat man gesagt, hör mal, der hat das so gemeint, die haben das so gemeint. Und dann wurde dann später nochmal eine Szene gemacht, wo sie dann die platt haben. Also Balzen haben ja ein bisschen bestraft vor versammelter Mannschaft. Dann war das Thema durch.
Wahrscheinlich kann man nicht für alle Fälle 100% immer vorbereitet sein. Aber ich finde es wichtig, dass man bereit ist, sozusagen, ich will in Anführungsstrichen sagen, Wiedergutmachung zu leisten. Oder ja. Hinterher nicht mit solchen Sprüchen mit, stellen nicht so an, das war überhaupt nicht so gemein und keine Ahnung was, dieses Deflekten, was wir ja heute auch generell in der Kommunikation miteinander gar nicht mehr haben wollen, sondern einfach zu sagen, tut mir leid, solche Worte, die tun nicht weh. Ne? Zu sagen, das ist mir nicht aufgefallen, es tut mir leid, ich hoffe, es kommt nicht wieder vor, was können wir tun, damit sie besser geht? Das sollte eigentlich immer irgendwie im Standardrepertoire von Menschen, die miteinander umgehen, vorhanden sein.
Mhm. Also ja, stimme ich in allen Punkten zu. Aus der Orga-Perspektive gibt es allerdings noch eine weitere Ebene.
Mhm. Welche?
Und zwar nicht nur die Ebene des, wie gehe ich mit den Betroffenen um, sondern es gibt auch die Ebene, wie gehe ich damit um, wenn der Betroffene jetzt Forderungen aufstellt, die über den Menschen selber hinausgehen. Konkret, was ist, ein Betroffener kommt an und sagt, Lieschen Müller hat X gemacht, ich möchte jetzt, dass Lieschen Müller vom Con fliegt, weil das ist super schlimm. Und da wird es dann wirklich kritisch. Und das ist das, was ich eben sagte, mit dieser Verantwortung, die man hat, wenn man in so einem dieser Teams, in so einem Team ist, und das ist auch die Verantwortung, die man als Orga hat, wie gehe ich dann vor? Und da kann ich nur eins sagen, wenn ich als Orga Sicherheitsmechanismen etabliere, wenn ich sage, ich möchte das irgendwie ernst nehmen, emotionales Wohlbefinden, Sicherheit meiner Teilnehmer, dann muss ich Regeln definieren für meine Veranstaltung, ein Code of Conduct, ein Manifest, wie auch immer ich es nenne. Ich muss diese Regeln festlegen, ich muss sie kommunizieren, damit ich einen objektiven Sachbestand habe, an dem ich mich orientieren kann. Um das Beispiel zu nehmen, in unserem Manifest steht drin, man soll Leute nicht, wie es formuliert, ich überlege gerade, jede Form von Diskriminierung aufgrund von OT-Merkmalen anderer SpielerInnen lehnen wir ab. Mhm. Jetzt kommt jemand hin und sagt, der hat mich dummes Spitzohr genannt. Ich möchte, das ist gemein, das ist Speziesismus und das, der soll jetzt vom Con fliehen. Das ist nach unseren Regeln tatsächlich nicht so, dass wir den dann vom Con schmeißen. Kommt aber jemand hin und sagt, der hat mich auf meine Hautfarbe angesprochen. Sagen wir, das ist vielleicht ein Mensch, der nicht gerade dem kaukasischen Phänotyp entspricht. Ja. Oder wie man das, ich weiß nicht, was der korrekte Begriff ist. Aber eine Person of Color. Entschuldigung.
Old White Man, die so etwas, die so etwas dann ansprechen bei anderen Menschen. Ja, ja, das, die rausfliegen.
Ja, ja, genau, genau. Da kommt jemand hin, eine Person of Color kommt zu uns und sagt, der hat gesagt, der und der hat gesagt, der Alex da drüben, der hat gesagt, oh, Entschuldigung, Mr. Humpty Pumpty hat gesagt, ich darf hier nicht mitmachen, weil meine Hautfarbe ist zu dunkel. Mhm. Dann gehe ich hin zu Mr. Humpty Pumpty und sage, Dein Zelt ist schön, dein Zelt wird jetzt abgebaut und du fährst jetzt.
Dein Zelt ist schön. Ja, ich verstehe den Unterschied, weil die Elfenohren hast du dir aufgeklebt. Das ist ja kein persönliches Merkmal von dir. Gehe ich mal
Genau.
von aus, dass das der wesentliche Unterschied ist, genauso wie vielleicht angehängte Klamotte oder Spielstil oder was halt auch immer. Aber Sachen, wie du schon sagtest, die ich nicht ändern kann. Ich finde es auch unverschämt, über dicke Elfen zu sprechen und keine Ahnung was, oder zu große Zwerge oder was auch immer. Boah, geht halt gar nicht.
Naja, es gab ja nicht ohne Grund also es gab schon, es war grundlos, aber Anfang der 2000er gab es halt ein Land, da sind Elfen hergekommen, die hatten eine Beschreibung. Wenn du wusstest, wie dieser Name dieses Landes ist und Elfen dazugehört hast, wusstest du, da wurde dann so Wörter benutzt wie Schlachtschiffklasse oder ähnlichen Schmarrn. Also wir reden von Bodyshaming. Und das ist etwas, das war früher völlig normal. Heutzutage ist das ein. Hier, schön, dass dein Zelt hier wohnt. Jetzt wohnt es nicht mehr hier.
Es sieht halt genau. Aber das ist halt, das hat sich ja entwickelt. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man als Orga sich das vorher bewusst macht und vorher Regeln dafür definiert. Weil wenn ich mir im Fall des Falles erst damit auseinandersetze, dann wird es wirklich schwierig und dann habe ich auch wirklich zu kämpfen. Weil da muss ich ja selber erstmal überlegen, was mache ich denn? Das kostet wirklich viel Zeit und Kraft. Und eventuell nehme ich dann auch nicht mal meine gesamte Restorga mit und so weiter. Es ist ja auch immer eine Gruppe mit eventuell divergierenden Meinungen. Also vorher auf Regeln einigen. Und ich finde, was auch wichtig ist, wenn man als Orga Sicherheitsmechanismen etabliert, ist, man muss sich bewusst machen, wo die Grenzen sind. Die Grenzen als Orga, wir haben das so formuliert, wir sind keine Polizei und kein Gericht. Wir können Findung betreiben. Wir können keine Zeugen vernehmen. Das können wir alles nicht. Und vor allem können wir eins nicht. Wir können nicht in der LARP-Community jetzt für dich agieren. Wir können nicht auf anderen Veranstaltungen agieren. Wir können auf unserer Veranstaltung agieren. Wir können auf unserer Veranstaltung unsere Regeln durchsetzen. Und mehr kann ich nicht. Und mehr sollte man als Orga auch vorsichtig sein, wenn man das verspricht.
Ihr seid keine Lab-Polizei als Orga.
Genau.
Ich möchte an dem Punkt nochmal einsteigen. Der Punkt ist, jetzt habt ihr das implementiert. Ich weiß, zwei, drei andere Orgas haben das auch. Es gibt Orgas, die haben das nicht drin, weil die so eine diesen Safe Space an Gruppierung haben. Da kommst du gar nicht so leicht rein, ohne dass dich gefühlt fünf Leute einfach mal kennengelernt haben und gesagt, mit dir auf einem anderen Con waren und gesagt haben, hey, cool, auf unsere Cons könntest du auch kommen. Gibt es ja ganz, ganz viele. Das ist ja kein Fantasy, allgemeines Fantasy-Lab in Deutschland, sondern viele kleine Bubbles, also Gruppierungen. Hast du das Gefühl, dass diese Implementierung, das Erstellen, das Überlegen und so weiter der Sicherheitsmechanismen mehr geworden ist bei den Orgas? Braucht es da vielleicht einfach eine bessere Vernetzung, dass man dann gemeinsamen Standard vielleicht mal erstellt? Ich zumindest habe dieses Gefühl, dass genau dieser Standard vielleicht fehlt. Immerhin sind wir am schlechtesten entwickelt.
Ja, da gibt es keinen allgemeinen Standard. Und ich befürchte, es gibt aber auch keine, wie auch immer, geartete gemeinsame Community aller Fantasy-Lab-Orgas. Das wird auf den Großveranstaltungen wird's inzwischen gemacht. Es wird auf den mittleren Veranstaltungen immer mehr. Und die kleinen Veranstaltungen werden wahrscheinlich irgendwann mitziehen. Aber das Problem ist tatsächlich, neben der Tatsache, dass man sagt, ah, ich will aber mein eigenes Ding mir überlegen. Und da hat ein Freund von mir letztens gesagt, so sind alle LARP-Orgas früher entstanden. Ich kann es selber besser. Ja. Ist das andere, dass man auch die Möglichkeiten dazu haben muss. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Man hat nicht in jeder Orga das. Man hat, wenn man da fünf Leute sitzen hat, ist da vielleicht keiner bei, der in der Lage ist, irgendwelche komplexen Sicherheitsmechanismen zu formulieren. Oder auch einfacher, außer diesem Oh Mutter und wirklich, wirklich, wirklich. Dazu müssen die Leute ja überhaupt erstmal sich da reinlesen. Ich kann sagen, dass ich, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Manifest geschrieben habe und das alles formuliert habe, ich habe da tatsächlich echt einige Zeit verbracht, verschiedene Blogbeiträge, Journalartikel und sogar das ein oder zwei Buchbeiträge zu lesen aus dem Nordic Lab Bereich und die dann aber noch anzupassen, weil die alle nicht funktionierten. Für das deutsche generische Fantasy Lab. Also das ist wirklich schwierig, das zu implementieren, so ohne weiteres. Ich würde mir wünschen, wenn mehr Leute sagen, hey, liebe so und so Orga, ihr habt das schon, wie sieht's aus? Könnt ihr uns mal sagen, wie man das bei uns implementieren könnte? Ich mache das sehr gerne. Jeder, der mich fragt, dem schicke ich den Jarbs-Artikel, den ich mal geschrieben habe über die Implementierung von so einem Team. Der ist halt auf Englisch, das ist leider eine kleine Hürde.
Wir verlinken ihn.
Okay, ich trage das gerne nach draußen, aber es ist halt schwierig für Orgas, das auch zu implementieren, weil die Manpower, Womanpower oft fehlt.
Okay, ich glaube, da müssen wir eine zweite Folge machen, weil ich glaube, dieses Manifest oder die Implementierung selbst, also wie das mal im Grundsätzlichen aussieht bei euch, ist für mich zumindest sehr, sehr spannend und ich glaube, es braucht mehr Öffentlichkeit, dieses Thema. Alex, wie siehst du das?
Ja, bin ich dabei.
Check.
Wir sind jetzt ja schon fast am Ende, also sozusagen am Ende zeitlich gesehen. Deshalb sagen wir immer, wenn jetzt noch so viel Thema für so wenig Zeit übrig ist, lass uns da sonst ein zweites Mal zusammenkommen, wenn du magst. Machen wir.
Nicht gerne, das Thema liegt mir am Herzen.
Ja.
Nicht nur die. Auch aufgrund, wie gesagt, meiner eigenen Erfahrung und ich möchte das gerne verbreiten. Ich finde es auch total gut, dass es auch andere Methoden gibt, die ich jetzt gar nicht so gut kenne, auf anderen Großveranstaltungen. Die machen wieder eine andere Sache, die arbeiten mit Outrooms und so weiter. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil ich möchte nicht, dass wir wie 2005, was ich da erlebt habe, dass man sagt, Job, dann kann der halt nicht weiter mitmachen, der ist nicht hart genug, sondern ich möchte, dass mehr Leute an diesem Hobby Spaß haben, auch wenn sie vielleicht nicht so die harten, krassen Typen sind, um mal wieder dieses toxisch-männliche rauszeigen zu lassen.
Verstehe ich.
Entschuldigung, mir war kurz schlecht.
Zu Recht.
I just threw up in my mouth.
Ja. Genau. Ja, das war ja wirklich so. Ich will das nicht
ist
mehr.
Es. Ich will es auch nicht mehr. Auf keinen Fall. Ich stehe auf gute Kommunikation und Rücksichtnahme und leben und leben lassen.
Und aufs Maul.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ich denke auch.
Tom, das können wir so stehen lassen.
Ja, gut.
Okay. Jeremias, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und diesen ersten Blick hinter die Kulissen von diesem wichtigen Thema. Und wir warten ja darauf, dass Hörende vielleicht da jetzt auch hellhörig geworden sind und uns vielleicht auch nette Post schreiben. Und vielleicht auch nochmal ihre auch eigenen Standpunkte. Wenn ihr wissen, es gibt eine zweite Folge, haut eure Ideen mit raus. Dann können wir die mit einbringen.
Jo. Orgas, wenn ihr sagt, hey, wir haben das auch implementiert und wir würden uns daran beteiligen wollen. Wir sind eine Plattform, die wir dann auch gern für euch mit öffnen, um da auch mehr Gehör zu bringen. Weil ich denke, es braucht weitaus mehr Gehör in diese Richtung und viele andere auch. Denn Fantasy Lab ist am schlechtesten entwickelt.
Jetzt reitest du aber auch drauf rum. Ne?
Ja, es ist ja so. Ich fühle das so sehr. Es tut mir leid.
Doch, ich kann es aber verstehen. Ja, ich kann es auch, ja. Wir werden mit diese Bewegung anstoßen, nicht wollen, weiterentwickeln. So rum. Angestoßen ist sie ja. Wir wollen sie weiterentwickeln.
Okay. In dem Sinne. Jo, einen schönen Sonntag noch und so.
Genau, unseren Hörenden einen schönen Tag.
Jo.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter ko-fi.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.